Puppengeschwätz, der FCA-Talk.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Puppengeschwätz. Heute mal ganz ungewöhnlich in der Länderspielpause und gar nicht in Vorbereitung auf ein FCA-Bundesligaspiel. Wir haben trotzdem heute einiges im Gepäck und zwar möchten wir unter anderem über die Presserunde mit Markus Weinzierl vom Mittwoch berichten und über das Testspiel gegen Jan Regensburg vom Donnerstag. Birgit, du warst ja in der Presserunde diesmal stellvertretend für uns alle anwesend. Was wurde denn da von Markus Weinzierl so berichtet?
Bevor ich jetzt anfange, natürlich an dieser Stelle auch mal ein herzliches Servus von mir in die Runde. Ja, also wie die Irina ja gerade schon gesagt hat, hatte ich gestern die wirklich große Ehre, an einer digitalen Medienrunde mit Trainer Markus Weinzierl teilnehmen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich war mega aufgeregt. Bereue es aber auf keinen Fall, da hingegangen zu sein, weil es war echt total interessant, mal zu sehen, wie sowas abläuft. Und man kriegt dann doch die einen oder anderen Informationen. Und wenn ich wieder die Möglichkeit habe, dann werde ich da definitiv wieder daran teilnehmen, weil es vor allen Dingen auch echt spannend ist, mal die ganzen Journalisten zu sehen, von denen man sonst immer mal nur liest oder sie mal bei einer Pressekonferenz hört. Ja, ganz kurz zu den Themen. Natürlich das Hauptthema war das Spiel gegen Leverkusen am Samstag. Da ist sehr viel darüber gesprochen geworden. Dann hat man noch ganz kurz auf eventuelle Transfers geguckt. Dann musste natürlich auch darüber gesprochen werden, dass endlich wieder Zuschauer in die Stadien dürfen. Das Testspiel gegen Regensburg wurde nur ganz kurz angeschnitten und Markus Weinzierl hat uns dann seine zwei Sorgenkinder auch noch verraten. Ja, ganz kurz zum Debakel gegen Leverkusen. Da sieht Markus Weinzierl jetzt nicht, dass er einen Systemfehler gemacht hat, also dass er falsch aufgestellt hat, sondern er sieht wirklich die Hauptfehlerquelle in der Individualität, sprich man hat zu viele Fehler, eigene Fehler gemacht, hat zu viele Räume gelassen und hat natürlich schlecht verteidigt. Ich meine, dem kann man nicht widersprechen, weil es war halt einfach so. Ein weiterer Punkt, den er da sieht, ist halt einfach, dass das Ganze auch mittlerweile eine Kopfsache wird, sprich unsere Spieler schaffen es mental nicht, ihre Leistung auf dem Platz abzurufen. Das Wort Potenzial will er da auch schon gar nicht mehr hören, was viele Journalisten und auch Stefan Reuter teilweise ja sagt, dass die Mannschaft viel Potenzial hat, weil er ist der Meinung, dass ein Mentalitätsproblem so Sachen wie Qualität und Potenzial auch schnell mal aushebeln können. Ja, zum Thema Transfers. Das Thema hat man ganz schnell erledigt, weil Markus Weinzierl hat gesagt, er ist der absolut falsche Ansprechpartner. Er geht davon aus, dass Stand jetzt nichts mehr passiert. Aber wir wissen ja alle, wie schnell es auch auf dem Transfermarkt mal gehen kann und dass man dann gerne auch mal sagt, es passiert nicht mehr irgendwas und dann passiert doch noch irgendwas. Ja, zum Thema Zuschauer, da hat man Markus Weinzierl schon angemerkt, dass er sehr erleichtert war, dass wieder Fans rein dürfen. Er hat sogar auch an der Stelle Markus Söder persönlich bedankt, weil die Fans natürlich unwahrscheinlich wichtig sind für den FCA, weil sie halt einfach doch das Team pushen. Er sagt, die sind wichtig, damit der FCA oder die Spieler in die letzten 3% kommen. Ich würde sagen, es sind schon mehr wie 3%, die Fans halt einfach ausmachen. Ja, das Testspiel, wie gesagt, das analysieren die Irina und ich ja jetzt dann auch gleich. Aber ich möchte euch natürlich die Sorgenkinder von Markus Weinzierl nicht verschweigen. Und das sind momentan Robert Gumni und Ruben Vargas. Und wenn ihr natürlich jetzt auch eine detaillierte Analyse zu dem ganzen Thema lesen wollt, dann schaut es doch mal bitte bei der Rosenau-Gazette rein, weil da habe ich diese ganze Medienrunde wirklich detailgetreu analysiert und abgeschrieben. Also schaut da gerne mal rein.
Ja, das klingt doch schon sehr spannend, was Markus Weinzierl da alles auf der Presserunde eben erzählt hat. Er ist ja nach wie vor sehr nah dran am Team und sportlich da absolut mitentscheidend. Meine Frage ist, man hört ja immer wieder auch auf normalen PKs, wo dann auch Fans eben zuschauen dürfen, dass auch auf YouTube dann da auch übertragen wird, dass Markus Weinzierl immer schon ja ein bisschen abweichend auf Fragen der Journalisten und der Presse antwortet. Ist dir das auch aufgefallen? Und was hat Markus Weinzierl denn da noch berichtet in Sachen Transfers? Denn wie wir alle wissen, schließt ja der Transfermarkt am Montag. Hat er da vielleicht noch ein bisschen was anklingen lassen oder hat er da eine Einschätzung zugegeben? Vielleicht kannst du dazu ja noch was berichten, Birgit.
Also ich würde da ja jetzt sehr gern konkreter werden, aber gerade zum Thema Florian Niederlechner wurde überhaupt nichts mehr gesagt. Und mir ist da schon so ein bisschen aufgefallen, dass Markus Weinzierl gerne so ein bisschen rumeiert. Also er geht teilweise nicht konkret auf die Fragen ein. Jetzt mal ein kurzes Beispiel. Er wurde zum Beispiel gefragt, weil Felix Udokai erfahrene Spieler sich noch gewünscht hat als Transfers. Und da hat er dann ewig lang ausgeholt, dass man ja eine sehr junge Mannschaft hat und so weiter und so fort. Aber so richtig zum Punkt gekommen, ja, könnte ich mir jetzt vorstellen, noch einen erfahrenen Spieler zu holen. Das tut er dann oft einmal nicht wirklich. Was ziemlich schade ist, muss ich sagen. Weil da gibt es halt auch einfach Trainer, die das anders praktizieren, die dann wirklich sagen, so und so ist Sache. Aber gut, ich würde sagen, haken wir das Thema ab. Ich hoffe, ich kann noch mal an sowas teilnehmen. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einmal zum heutigen Testspiel gegen Jan Regensburg. Irina, du hast es ja auch gesehen, genauso wie ich. Was ist denn deine erste Einschätzung? Wie hast du so das Spiel gesehen?
Ja, dann würde ich sagen, ich beginne mal mit der Einschätzung, mit der sportlichen. Also vor dem Spiel ist ja bekannt geworden durch die Augsburger Allgemeine, dass Rafa Gikiewicz leider Corona-positiv ist und deswegen in Quarantäne befindlich. Da wurde aber schon so die mögliche Prognose gegeben, sollte er symptomfrei sein, würde er sich ja nächste Woche, Mitte nächster Woche, Ende nächster Woche freitesten können und könnte deswegen für Union Berlin schon wieder eine Option sein und zur Verfügung stehen. Ja, Daniel Klein und Kubek, unsere Nummer 2 und 3 im FCA-Torhüter-Trio, haben heute die Chance erhalten, sich deswegen gegen Jan Regensburg zu beweisen. Daniel Klein hat die erste Halbzeit gespielt, Thomas Kubek die zweite Halbzeit. Ja, und beide Torhüter haben eine absolut spannende Partie mit 6 Toren gesehen. Ich kann nur für mich sprechen. Ich habe dann auch vor allem die Highlights gesehen und muss sagen, da ging es wirklich hüben wie drüben ab. Beide Mannschaften hatten ja schon das bewährte Personal auf dem Spielfeld. Bei uns fehlten jetzt die beiden Länderspielreisenden Grueso und Pepi. Und auch ein paar Verletzte, wie Mats Pedersen und Freddy Jensen, die standen ja als Co-Kommentatoren zur Seite. Und ja, zum Beispiel Sergio Cordova hat auch gefehlt. Ja, ich habe mir gleich gedacht, als die Partie dann losging und dann fiel relativ zügig das 1-0 für Jan Regensburg. Und es war ja leider ein eklatanter Fehlpass von Rhys Oxford. Ja, da hatte eigentlich, glaube ich, der Regensburger Spieler nicht mehr so viel Schwierigkeiten, den Ball an Daniel Klein vorbeizulegen. Da dachte ich mir schon, geht ja wieder gut los, sind die altbekannten Muster. Und generell über die ganze Partie gesehen, muss ich sagen, würde ich sagen, war das Problem definitiv die Defensive. Was bemerkenswert ist, hatten wir doch defensiv gerade in der Hinrunde uns stabilisiert im Verlaufe. Und offensiv ist uns an dem Tag einiges gelungen. Vor allem ja unser Trio da vorne um Niederlechner und Vargas und auch ja, Gregal und Bazzi, der danach gekommen ist noch, haben da schon sehr viel Spielfreude verbreitet, muss ich sagen. Ja, was sagst du, Birgit? Wie hast du das empfunden? Wer hat dir da besonders gefallen an diesem Tag und welches Resümee hast du zu diesem Testspiel?
Also aus dem Bauch raus würde ich jetzt mal sagen, dass es kein schlechtes Spiel war. Also es war spritzig, es war interessant und gerade was unsere Offensive angeht, würde ich mich wirklich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass es mit das beste Spiel war, was man eigentlich seit Wochen gesehen hat. Ich würde eigentlich sagen, seit dem Köln-Spiel hat man lange nicht mehr so eine spritzige Augsburger Offensive gesehen. Ja, also man braucht sich nur mal die Tore auch anschauen, die sind ja alle aus dem Spiel raus entstanden. So zum Beispiel der Ausgleich, den Flo Niederlechner macht. Ne? Er kriegt den Ball auf dem rechten Flügel, gibt ab in die Mitte. Da ist Meier, der gibt zurück an Florian Niederlechner, der sich schön freigelaufen hat und macht das Ding. Oder auch das 2-1 dann durch Ruben Vargas, der da auch einen schönen Doppelpass mit Florian Niederlechner spielt, auch wunderbar. Ja, und dann das 3-0, das fiel ja nach einem Pfostentreffer von Andy Zikiri. Da braucht Gregal nur einschalten. Also ich würde sagen, offensiv können wir uns da nicht beschweren. Haben wir beim FCA lange vermisst und das haben sie auch gut gezeigt. Ja? Also für mich ist da gerade in der Offensive besonders Noah Sarenren-Basé in der zweiten Halbzeit rausgestochen, der da echt auf dem rechten Flügel für Wirbel gesorgt hat. Und deswegen Chapeau an ihn, das hat er wirklich gut gemacht. Die Defensive dagegen, also die macht mir ehrlich gesagt Bauchschmerzen, weil alle drei Tore nach solchen Fehlern eigentlich gefallen sind. Ne? Also du hast ja schon gesagt, Rhys Oxford macht diesen katastrophalen Fehlpass. Ja, beim Ausgleich, dem zwischenzeitlichen 2-2, war Jeffrey Hovelow nicht so wirklich am Mann. Wobei ich auch sagen muss, dass das Spiel ja das Tor eigentlich nicht zählen darf, meiner Meinung nach, weil davor ja Lassi Günther mit einem Regensburger Kopf an Kopf zusammengerauscht ist. Ja, und dann das 3-3 war für mich auch völlig unnötig. Da waren irgendwie unsere Innenverteidiger überall nur nicht da, wo sie hinkören und Gummi kommt da nicht hinterher und dann fällt blöd das 3-3. Das hätte ich dann am Schluss auch nicht mehr gebraucht. In der Defensive, muss ich ehrlich sagen, war mein Mann des Spiels dann Lassi Günther. Der hat echt ein tolles Spiel gemacht, war auch mit am längsten auf dem Platz, glaube ich sogar. Ja, 80 Minuten und das trotz Kopfverletzung, weil er hat dann mit Turban gespielt. Also der Junge, der hat auch echt ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und alles in allem kann man sagen, offensiv hui, defensiv leider wieder pfui. Aber gut, so ist es leider nun mal. Aber alles in allem kann man sagen, dass man schon einiges Positives auch aus diesem Spiel mitnehmen kann. Oder zumindest ist das jetzt meine Meinung. Irina, siehst du das ähnlich oder überwiegt bei dir jetzt diese individuelle Schwäche in der Abwehr?
Puh, du stellst schwere Fragen hier. Was mir halt Freude gemacht hat, war zu sehen, wie die Jungs offensiv was aufs Parkett zaubern können, wenn es anscheinend nicht den Druck eines Spieltags oder eines Pflichtspiels gibt. Denn heute war ja wirklich nur ein Testspiel und dementsprechend hat es so ein bisschen gewirkt, als hätten die einfach frei aufgespielt und so wie im Training einfach auch gezeigt, was sie können. Da gab es einige schöne Ballstaffetten. Ja, alleine Ruben Vargas, der in den letzten Wochen ja viel gescholten war, Weinzierl hat ihn ja, wie du sagtest, als Problemkind identifiziert, hat da wieder ein bisschen Spielwitz gezeigt. Auch Lasse Günther, der sonst nicht so zum Zuge kommt, hat da gezeigt, was in ihm steckt oder was noch aus ihm werden kann. Der hat ja links hinten gespielt, weil sowohl Jago und Pedersen mal wieder verletzt und angeschlagen sind. Ja. Aber leider muss man halt sagen, hat uns selbst ein Zweitligist wieder vor Probleme gestellt defensiv. Da muss auf jeden Fall noch gearbeitet werden. Es war ja nicht so, dass da irgendwie eine neu formierte Abwehr zusammengespielt hat. Mit Framberger und Gummi, die kennen sich. Dann der Innenverteidigung, erst Jeff und Ox, dann noch mit Udo und dann auch Winter. Da haben die auch untereinander schon so zusammengespielt. Ja, und links mit Lasse Günther haben sie auch gegen Leverkusen dann die letzten 45 Minuten, 30 Minuten schon so zusammengespielt. Das war jetzt nichts Neues, so formiert, sag ich mal. Und von dem her hat es mich natürlich schon enttäuscht, dass wir auch da wieder gegen einen soliden Zweitligisten so einfache Gegentore fangen. Nichtsdestotrotz, es war ja auch ein Spiel, wo man Erkenntnisse mitnehmen will, auch Schwächen aufgezeigt bekommen will, um daran zu arbeiten. Wir haben ja personell fast alle an Bord, bis auf eben die Länderspielreisenden. Von dem her, daran kann man jetzt auch die nächsten eineinhalb Wochen noch arbeiten. Und offensiv würde ich mir einfach wünschen, Mensch, Jungs, nimmt das einfach auch mal in ein Pflichtspiel mit, macht den Kopf aus und zaubert es da vorne ein wenig. Ja, das hat mir in den letzten Spieltagen halt schon etwas gefehlt. Von dem her, ja, der Wille war erkennbar und ich denke, man soll es jetzt auch nicht überbewerten, weil es halt, wie gesagt, ein Testspiel gegen einen ambitionierten Zweitligisten ist, der auch was drauf hat. Und wir haben offensiv das gesehen, was wir sehen wollten. Defensiv ist halt weiter ausbaufähig. Ja. So würde ich es jetzt resümieren wollen.
Ja, aber wir waren ja auch nicht die Einzigen, die jetzt da irgendwie getestet haben. Hast du denn verfolgt, wie sich unsere Tabellenkeller, Nachbarn und andere Bundesligisten so geschlagen haben?
Ja, das habe ich tatsächlich. Man soll zwar immer nur auf sich selbst bzw. den eigenen Verein schauen, aber ich konnte es mir dann heute leider doch nicht ganz verkneifen. Ich war da viel zu neugierig. Also neben unserem Spiel haben heute 5 Begegnungen stattgefunden. Greuther Fürth zum Beispiel, die haben in Ingolstadt gespielt. Das ist ja der Tabellen-18. Der zweiten Bundesliga. Und die beiden haben sich auch nur in einem Unentschieden getrennt, und zwar 1:1. Arminia Bielefeld, unser direkter Konkurrent, die uns ja überholt haben am letzten Spieltag, die haben zu Hause gegen Paderborn mit 0:2 verloren. Paderborn ist momentan 9. in der zweiten Liga. Also ungefähr vom Niveau her so wie Regensburg, weil Regensburg ist auf Platz 8 in der zweiten Liga. Der VfL Bochum hat zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf gespielt und vollkommen überraschend mit 0:2 verloren. Und das, obwohl Bochum echt zu Hause jetzt eigentlich immer eine Macht war, weil die sind bockheimstark. Und da gegen den 15. der zweiten Liga zu verlieren, muss man auch erstmal hinkriegen. Eine weitere Partie, die heute stattgefunden hat, war Mainz 05 gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und das konnte Eintracht Frankfurt mit 1:0 für sich entscheiden. Und dann hat der SC Freiburg gegen den Tabellen 16. der zweiten Liga gespielt, gegen Sandhausen. Und das Ganze ging auch nur unentschieden aus, nämlich 2:2. Also ich denke mal, wenn man sich das jetzt so im Vergleich anschaut, haben wir es dann doch gar nicht so verkehrt gemacht. So, aber Irina, du hast ja vorhin schon gesagt, dass wir ja gerade 2 Nationalmannschaftsfahrer haben, nämlich Ricardo Pepi und Carlos Crueso. Wie schaut es denn eigentlich bei denen aus? Haben die schon irgendwie gespielt? Und wenn ja, wie ist das Ganze so ausgegangen?
Ja, dann haken wir jetzt mal das FCA-Testspiel und die Presserunde von Markus Weinzierl ab und schauen mal, was unsere beiden Länderspielreisenden Carlos Crueso und Pepi eben so machen. Und zwar steht Carlos Crueso mit seiner ecuadorianischen Nationalmannschaft heute am 15. Spieltag der WM-Qualifikation Südamerika gegen Brasilien. Um 22 Uhr startet die Partie. Da spielt Ecuador als Drittplatzierter gegen den ersten Brasilien. Und zudem spielt Pepi morgen um 1 Uhr nachts gegen El Salvador mit seiner US-amerikanischen Auswahl. Und dann geht es auch schon weiter. Am Mittwoch, den 2.2. um 3 Uhr nachts, spielt Ecuador dann auswärts gegen den fünftplatzierten Peru. Da wird Carlos Crueso auf jeden Fall noch nicht so schnell wieder in Augsburg zurück erwartet werden. Auch Ricardo Pepi steht am Donnerstag um 1.30 Uhr nachts zu Hause in den Vereinigten Staaten gegen Honduras auf dem Feld vermutlich. Und auch er wird dann deswegen wahrscheinlich nicht allzu früh, also nicht vor Freitag, in Augsburg zurück sein, gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich hoffe natürlich, dass die beiden Jungs dann Ende der kommenden Woche wohlbehalten, ohne Corona-Infektion und ohne Verletzungen zurück in Augsburg ankommen.
Also für mich kommt der Deadline der jetzt definitiv zu früh, eben weil man mit Ricardo Pepi gerade mal einen Spieler verpflichtet hat und der war jetzt nicht mal auf einer der großen Baustellenpositionen im zentralen Mittelfeld oder eben rechts außen. Wir haben uns ja darüber schon des Öfteren unterhalten. Und ja, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass der FCA vielleicht doch noch einmal nachlegt vor dem Deadline Day. Ich glaube zumindest, dass man sich noch umschaut, dass man Verhandlungen führt. Aber zu so einem Transfer gehören ja immer drei Parteien. Ne? Es gehört der aufnehmende Verein, der abgebende Verein und der Spieler selber muss natürlich auch wollen, weswegen das Ganze natürlich schon eine schwierige Sache ist. Also ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, ich sage, wir holen noch was. Ja, also ich glaube, dass man beim FCA schon erkannt hat, dass man auf ein, zwei Positionen noch nachrüsten muss. Das hat man zwar im Sommer auch, da hat man ja dann auch noch Verhandlungen geführt mit Ritsu Doan zum Beispiel und mit Kevin Vogt. Das ist dann leider genau am Deadline-Day alles geplatzt. Und deswegen hoffe ich, dass man jetzt vorher wirklich noch mal was tut. Und ich glaube aber, ich habe ein gutes Gefühl, es tut sich noch was. Eben weil, und ich möchte es auch gerne begründen, weil es beim FCA momentan viel zu ruhig ist. Ja, jetzt heute hat man natürlich mit dem Testspiel einiges gelesen in den sozialen Medien. Aber ansonsten, ich beobachte es ja auch schon seit ein paar Tagen, es war sehr ruhig. Es gab keine neuen Gerüchte. Es gab aber auch fast keine Posts seitens des FCA. Das spricht für mich immer dafür, da ist was im Busch. Und ich glaube, es ist noch was im Busch. Irina, was sagst du? Wie ist deine Einschätzung? Tut sich noch was oder tut sich nichts mehr?
Ja, ich stimme dir da echt zu, Birgit. Also ich glaube auch nicht, dass sich jetzt auf dem Transfermarkt noch so viel tut. Also es ist ja jetzt schon 11:55 sozusagen. Am Montag ist der Deadline-Day. Ich will es jetzt nicht ausschließen, dass da eben vielleicht noch was hochkocht. Wir hatten ja schon eine sehr spannende Transferperiode jetzt im Winter. Da wurden sehr viele Gerüchte bekannt, aber bisher hat sich bis auf Pippi eben nichts bewahrheitet. Am Deadline-Day passiert bekanntlich auch immer noch sehr viel Last-Minute. Von dem her kann natürlich schon sein, dass wir nochmal überrascht werden. Ich erinnere mich noch an die Sommertransferperiode, 2021. Da war am letzten Spieltag noch die Hölle los. Es hieß, Kevin Vogt ist kurz vorm Abschluss. Doan soll noch kommen, der eben in der Vorsaison in Bielefeld so aufgespielt hat. Und der blieb dann doch in Eindhoven. Und Vogt auch in Hoffenheim. An Vogt waren wir wieder dran. Hat sich wieder zerschlagen, hat in Hoffenheim verlängert. Ach, was haben wir nicht alles schon mitgemacht, diese Transferperiode und auch in der letzten. Also es ist nichts ausgeschlossen. Ich glaube, eine richtige Prognose kann man tatsächlich gar nicht geben. Und ja, wir müssen einfach jetzt beobachten, was passiert, ob was passiert. Also ich würde mal sagen, jetzt Samstag, Sonntag, Montag, das wird nochmal richtig spannend. Da kann man bestimmt dann auch nochmal gucken, ob sich was an der WWK-Arena und vor der Geschäftsstelle eben tut. Und ausschließend will ich da oder würde ich jetzt da eben gar nichts wollen. Sollte sich da wirklich was tun, würden wir bestimmt nochmal mit einer Sonderedition hier im Puppengeschwätz davon berichten. Ansonsten würde ich sagen, hatten wir heute wieder eine spannende Episode. Ich sage tschüss, bleibt gesund und hört auch nächstes Mal wieder rein.
So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich kann euch an dieser Stelle eins versprechen, auch wenn Länderspielpause ist, wir machen keine Pause und melden uns spätestens am Dienstag bei euch, da natürlich mit einer Zusammenfassung, ob und was am oder vor dem Deadline-Day noch passiert ist. Vielleicht können wir euch an dieser Stelle ja dann auch einen neuen Spieler vorstellen. Ich persönlich würde es mir sehr, sehr wünschen, aber wir dürfen da gespannt bleiben. Es liegt ja leider nicht in unserer Hand. So, dann bis dahin. Alles Gute wünsche ich euch und nur der FCA. Servus!
Puppengeschwätz. Der FCA-Talk. Thank you.